You know? And it's not about you joggers who go round.
Welt. Sind wir die vernünftigste Alternative? Radio Frei.
Herzliches Willkommen den Hörerinnen und Hörern zum Raumfahrtjournal mit der 8. Ausgabe im Jahr 2026. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. ein relativ nahes schwarzes Loch als Fenster in das frühe Universum. Was damit gemeint ist, das frage ich Frau Dr. Stefanie Kommissar vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Das NASA-Infrarot-Weltraumteleskop Nancy Grace Roman ist erfolgreich gestartet. Ich hatte hierzu mit einem der Projektbeteiligten, die einzigen von deutscher Seite am NASA-Teleskop, vor 2 Jahren ein Interview zu dieser Mission mit Dr. Oliver Krause vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Das möchte ich nochmal zur Einstimmung unseren Hörerinnen und Hörern auf die Ohren geben, was wir von dem Teleskop zu erwarten haben. Wir werfen heute einen kürzeren Blick auf die internationale Raumstation zum einen und auf die chinesische Raumstation, was es hier für Höhepunkte gegeben hat, wer die Menschen sind an Bord dieser Raumstation und was in naher Zukunft auf die Besatzung zukommt. Hierüber bin ich im Telefonat mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Den Abschluss bildet wie immer das astronautische Tagebuch mit der Ausgabe Juli 2026. Darin stellen wir alle Missionen vor, die an den Start gegangen sind, und es waren wieder sehr zahlreiche Missionen. Darüber später mehr. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen, eventuell auch anzuschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Ein schwarzes Loch im Zentrum einer nahen Galaxie wächst außergewöhnlich schnell und sorgt für einen bisher nie beobachteten Ausbruch von Radiostrahlung. Mit Eigenschaften, wie man sie im frühen Universum erwartet, liefert diese einzigartige Galaxie wichtige Erkenntnisse über das Wachstum der ersten schwarzen Löcher. Hierzu bin ich jetzt verbunden mit Frau Dr. Stefanie Kommissar vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg und Teamleiterin von der Sache, über die wir jetzt sprechen werden. Schönen guten Tag, Frau Dr. Kommissar.
Guten Tag, freut mich.
Frau Dr. Kommissar, was hat man hier eigentlich genau entdeckt bzw. gefunden?
Ja, das Besondere ist zunächst, also dass wir einen Strahlungsausbruch im Radiolicht entdeckt haben von einem Zentrum einer Galaxie. Dieser Strahlungsausbruch, also ist sehr schnell entstanden, war extrem hell und hat sich dann als unerwartet langlebig erwiesen. Und dabei handelt es sich um ein neues Phänomen, das hat man so noch nicht beobachtet. Und das ist dann aus verschiedenen Gründen interessant. Zum Beispiel stellt es uns Informationen zur Verfügung über extreme physikalische Prozesse in dem Kernbereich dieser Galaxie. Ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, dass die Eigenschaften dieser Galaxie widerspiegeln, was wir im frühen Universum erwarten. Die Galaxie ist aber viel näher und kann daher von uns viel besser untersucht werden. Und es handelt sich schließlich auch um, ja, ich sag mal, einen neuen Prototypen von sogenannten Transienten. Also Transienten sind Strahlungsausbrüche von astrophysikalischen Objekten, die man in den letzten Jahren vermehrt entdeckt hat. Und dieser konkrete Transient zeigt neue Eigenschaften, die so noch nicht beobachtet wurden.
Was sicherlich die Hörer interessiert, wie weit ist dieses Objekt von uns entfernt? Und ja, wie heißt das eigentlich?
Ja, fangen wir mit dem Namen an. Also die Galaxie hat einen relativ auf den ersten Blick kompliziert erscheinenden Namen. Wenn ich ihn einmal ganz ausspreche, ist das SDSSJ 110546 plus 145202. Dieser Name selbst basiert auf der Himmelsdurchmusterung des Sloan Digital Sky Surveys, die Hunderttausende von Objekten, auch Galaxien, neu entdeckt und vermessen hat. Und jedes dieser Objekte bekommt dann einen Namen und der Name entspricht den Koordinaten der Galaxie am Himmel. Das also zu dem etwas kompliziert klingenden Namen des Objektes. Und die Entfernung der Galaxie liegt bei circa 2 Milliarden Lichtjahren. Das ist astronomisch gesehen nicht mehr unsere unmittelbare Nachbarschaft, aber dennoch relativ nahegelegen mit der Implikation, dass sich die Galaxie recht gut untersuchen lässt.
Nun, das bedeutet also, dass diese Galaxie außerhalb unserer Galaxie ist, also nicht Bestandteil unserer Galaxie ist.
Ja, genau. Es ist eine eigenständige Galaxie. Im Prinzip ähnlich wie unsere Galaxie, eine Galaxie mit Spiralarm wie unsere Milchstraße, die aber weit entfernt ist von unserer eigenen Galaxie, aber doch noch in unserer kosmischen Nachbarschaft, wenn man so will.
Nun wurde in Ihrem Artikel, der veröffentlicht worden ist, die Ausführung getätigt, dass es uns neue Einblicke gibt in die frühen Phasen unseres Universums. Worin spiegelt sich das jetzt wieder?
Vielleicht kann ich kurz zur Einleitung oder Erklärung etwas sagen, einen Hintergrund zum frühen Universum, und dann komme ich auf unsere neue Entdeckung zurück. Es gibt in der modernen Astrophysik, sage ich mal, zwei Kernfragen, die schwarze Löcher und Galaxien betreffen. Die eine betrifft das Wachstum schwarzer Löcher. Wir beobachten heutzutage in den Zentren von Galaxien schwarze Löcher mit Massen von dem Millionen- bis 10-Milliardenfachen der Masse unserer Sonne. Das sind riesige Massen, und diese schwarzen Löcher müssen über kosmische Zeiträume stark angewachsen sein, um auf diese großen Endmassen zu kommen. So, die erste Frage ist also, wie sind in der Frühzeit das Universum schwarze Löcher effizient gewachsen auf die heute beobachteten riesigen Massen? Die zweite Kernfrage richtet sich an die beobachtete enge Skalierung zwischen den Massen oder Eigenschaften der schwarzen Löcher und denen ihrer Muttergalaxien. Tatsächlich beobachtet man, je massereicher ein schwarzes Loch ist, desto massereicher ist auch die Muttergalaxie. Und die Frage ist, wie ist in der Frühzeit des Universums, wie ist diese Skalierungsrelation entstanden? Das ist so eine enge Beziehung zwischen der Masse des schwarzen Loches, das direkt im Zentrum der Galaxie ist, und der weit ausgedehnten Muttergalaxie existiert. Und da schaut man sogenannte Feedback- oder Regulierungsprozesse an, wie durch Winde oder Jets, die vom schwarzen Loch gestartet werden, wie die mit der Umgebung in der Galaxie wechselwirken und diese Regulierungsprozesse hervorrufen. So, also eine Frage ist das schnelle Wachstum der schwarzen Löcher, die andere Frage ist der Regulierungsprozess zwischen schwarzem Loch und der Muttergalaxie. Und das sind die Prozesse, die im frühen Universum abgelaufen sein müssen, damit man heute die Endprodukte so beobachtet. Nun ist es aber sehr schwierig, technisch das frühe Universum direkt zu beobachten. Dazu gibt es leistungsstarke neue Teleskope, wie zum Beispiel das James-Webb-Teleskop. Das funktioniert überhaupt nur, dass wir als Astrophysiker versuchen können, das frühe Universum zu beobachten, aufgrund der endlichen Lichtlaufzeit. Das heißt, das Licht, das von Objekten im frühen Universum ausgesandt wurde, braucht eine endliche Zeit, um uns auf der Erde zu erreichen. Und so können wir im Prinzip versuchen, das frühe Universum direkt zu beobachten. Das ist aber technisch sehr schwierig, weil es sich um sehr entfernte, sehr lichtschwache Objekte handelt. Interessant ist, wenn wir ähnliche Bedingungen wie im frühen Universum in unserer größeren Nähe beobachten, weil dann die Objekte leichter detektierbar sind, die Bedingungen leichter messbar sind. Mhm. Und genau das haben wir jetzt gesehen im Fall der vorliegenden Galaxie. Ich nenne die jetzt mal abkürzend, um nicht den ganzen langen Namen auszusprechen, J1105. So. Wir haben zum einen gesehen, dass das schwarze Loch relativ leichtgewichtig ist, sprich circa 1 Million Sonnenmassen. Das ist für schwarze Löcher in den Kernen von Galaxien am unteren Ende. Und wir haben auch gemessen, dass das schwarze Loch sehr mit hoher Rate Materie aufschluckt. Also es leuchtet sehr hell. Das kommt dadurch, dass mit hoher Rate Materie auf das schwarze Loch fällt, sich aufheizt und dann helle Strahlung aussendet. So, das ist die eine Eigenschaft, die interessant ist. Ein schnell wachsendes schwarzes Loch, relativ geringer Masse, das den Bezug zum frühen Universum setzt. Mhm. Zusätzlich ist aber jetzt interessant, dass innerhalb kürzester Zeit ein leistungsstarker Radiojet, also das erklärt den Strahlungsausbruch im Radiolicht, entstanden ist. Und es sind gerade diese Jets, und Ausflüsse die Wechselwirkung zwischen dem Schwarzen Loch und der Muttergalaxie regulieren. Das heißt, die interessant sind für die Regulierungsprozesse, die ich eben erwähnt hatte. Wenn starke Ausflüsse getriggert werden, dann heizen die das umgebende interstellare Gas auf und die Sternentstehungsrate wird beeinflusst. Und so wechselwirkt das Schwarze Loch mit der Umgebung und erklärt so potenziell die enge Skalierungsrelation zwischen den Eigenschaften der schwarzen Löcher und den Eigenschaften ihrer Muttergalaxien. Und all diese Phänomene beobachten wir hier in relativ großer Nähe. Und weil sich die Eigenschaften so schnell geändert haben, das heißt, der Jet in so kurzer Zeit entstanden ist, auf der Zeitskala von Jahren, können wir die Prozesse hier besonders gut beobachten.
Und wenn wir jetzt von frühen Universum reden, muss man sozusagen mit dem Urknall hat alles angefangen. Das ist sicherlich damit gemeint, mit dem frühen Universum, was danach passierte.
Ja. Ja, also tatsächlich nicht die Zeit unmittelbar nach dem Urknall, sondern die Zeit etwas später, wenn die ersten Galaxien angefangen haben, sich zu bilden. Also wenn Materie begonnen hat, sich zu verdichten und erste Galaxien sich gebildet haben und vermutlich auch erste schwarze Löcher. Und diese schwarzen Löcher, die erstmal beginnen mit geringen Massen, von einigen Sonnenmassen, einigen hundert Sonnenmassen zum Beispiel, Ende des Lebens von massereichen Sternen, die entwickeln sich dann weiter und müssen dann stark an Masse anwachsen, bis sie die hohen Massen erreichen, die wir heutzutage in den Zentren von Galaxien sehen.
Könnte es sein, dass diese schwarzen Löcher, die, als man die am Anfang entdeckt hatte, als gefräßige Ungeheuer dargestellt hat, weil sie die ganze Materie, die um sie herum war, praktisch angezogen hat und entsprechend verdichtet hat und nichts ging mehr raus. Aber letzten Endes gibt es diese Jets, die auch wieder dafür sorgen, dass Materie sich im Universum verteilt.
Ja, genau. Also bei den schwarzen Löchern selbst ist es zunächst so, die sind so dicht, dass tatsächlich in ihrer unmittelbaren Nähe nichts dem schwarzen Loch entweichen kann. Keine Jets, keine Materie, weil die Entweichgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit ist und nichts kann sich schneller bewegen. Aber in größerer Entfernung von dem schwarzen Loch kann Materie durchaus existieren. Nicht die Schwerkraft sinkt, wie man sagt, umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Entfernung. Das heißt, in doppelter Entfernung von dem schwarzen Loch ist die Schwerkraft schon, die Anziehungskraft schon nur noch ein Viertel so stark. Das führt dazu, dass schwarze Löcher zwar zum einen aufgrund ihrer starken Gravitationskraft Materie aufschlucken können, andererseits aber auch in genügend großer Entfernung die Materie dem schwarzen Loch entweichen kann. Und diese Prozesse sind tatsächlich gekoppelt, also etwas auch so, wie das gesagt haben, wenn die Rate, mit der Materie auf das schwarze Loch fällt, besonders hoch ist, also in unmittelbarer Umgebung des schwarzen Lochs, dann heizt sich diese Materie stark auf unter den extremen Bedingungen und fängt an, selbst helle Strahlung auszusenden, helles Licht. Und schließlich wird der Strahlungsdruck dieser Materie so stark, dass der Gravitation entgegenweicht und dass Ausflüsse oder Winde nach außen getrieben werden durch den Strahlungsdruck. Und durch diesen Mechanismus kann man tatsächlich beides haben. Zum einen das Aufschlucken von Materie in das schwarze Loch, zum anderen aber auch das Triggern von starken Ausflüssen, entweder in Form von Winden oder auch in Form von gebündelten Jets.
Wer war denn alles beteiligt? Auf jeden Fall Sie waren beteiligt als Teamleiterin.
Ja, genau. Das war eine internationale Zusammenarbeit. Das war von meinem Institut, war das der Alex Kraus, der Direktor des Radioteleskops Effelsberg, mit dem wir wichtige Nachfolgebeobachtungen gemacht haben. Und ansonsten waren das Kollegen aus China, aus Australien, aus Italien. Ja, es war ein größeres Team.
Ganz kurz noch, wie geht es jetzt weiter bei der Beobachtung?
Ja, genau. Wir beobachten die Galaxie jetzt tatsächlich weiter. Also eine wichtige Frage ist jetzt zum Beispiel, wie langlebig ist dieser helle Strahlungsausbruch im Radiolicht? Bisher ist der 8 Jahre konstant hell geblieben. Und je länger er hell bleibt, desto effizienter ist zum Beispiel, sind die Regulierungsprozesse durch den Jet. Andererseits wäre es auch interessant, das Ausschalten genau zu beobachten. Weil man dann, wenn sich auf kurzen Zeitskalen besonders viel ändert in der Strahlung, man besonders wichtige neue physikalische Informationen über die direkte Umgebung des schwarzen Loches sammeln kann. Und langfristig ist es interessant, es sind derzeit in Planung weltweit verschiedene sogenannte Radio-Himmelsdurchmusterungen, die also im Radiolicht den Himmel immer wieder ablichten, wiederholt. Und auf diese Weise kann man genau diese sogenannten Transienten oder Strahlungsausbrüche entdecken, indem die Quelle einmal schwach ist und dann hell geworden ist. Wir haben jetzt erst den ersten dieser Fälle beobachtet und zukünftige Himmelsdurchmusterungen werden also zahlreiche neue dieser Strahlungsausbrüche entdecken und dann ist man viel besser vorbereitet, welche schnellen Nachfolgebeobachtungen dann von Interesse sind.
Ich hoffe, Sie haben viel Erfolg bei Ihrer zukünftigen Arbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Dr. Stefanie Komosa vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und ich sage immer gerne noch Effelsberg dazu.
Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch.
Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
Am 30. August 2026 um 13.26 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit startete mit einer Falcon Heavy Trägerrakete vom Kennedy Space Center Florida Rampe LC-39A das rund 10 Tonnen schwere Nancy Grace Roman Infrarot-Weltraumteleskop zu seiner Forschungsreise in Richtung L2-Punkt in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde, wie im Hintergrund zu hören ist.
Falcon Heavy soaring into the Florida sky. We are 53 seconds into this flight. Rocket will be heading into Max Q.
Falcon 9 is supersonic.
Picking up speed and altitude very quickly. Engines will throttle down slightly to reduce the mechanical pressure.
Aus diesem Anlass möchte ich das interessante Interview, das ich im September 2024 mit Dr. Oliver Krause vom Max-Planck-Institut für Astronomie und Projektleiter des Coronographen-Instruments für diese Mission führte, wiederholen. Übrigens, mit Dr. Krause habe ich kurz vor seinem Abflug nach Florida, wo er den Start beiwohnen wollte, noch einmal kurz telefoniert und verabredet, wenn erste Ergebnisse vorliegen, dass sich das Raumfahrtjournal bei ihm melden darf. Er freut sich darauf. Nun hier das Interview vor diesem Start, ausgestrahlt vor 2 Jahren. Das Max-Planck-Institut für Astronomie baut zentrale Elemente für ein Messinstrument des Roman-Weltraumteleskops zur Erprobung eines wegweisenden Kameradesigns. Hierzu begrüße ich Dr. Oliver Krause, der die Leitung der Infrarotastronomie am Max-Planck-Institut für Astronomie hat, in Heidelberg stationiert ist. Schönen guten Tag, Herr Dr. Krause.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Nun gibt es eine ganze Reihe von Teleskopen, die schon fantastische Welten erkundet haben. Ich denke nur an Hubble, an Chandra, an das James-Webb-Teleskop, was sehr, sehr aktuell ist. Euklid hatten wir letzte Sendung besprochen. Und jetzt ist ein neues Teleskop in Vorbereitung, das Roman Space Teleskop der NASA, was am Jet Propulsion Laboratorium entwickelt wird. Welcher Anteil ist bei Ihnen und um was geht es eigentlich bei diesem Projekt? Überschrieben ist es ja auf dem Weg zur Entdeckung einer zweiten Erde, also ein hoher Anspruch.
Ja, genau. Also das Besondere an diesem Roman Weltraumteleskop, was die NASA im Prinzip entwickelt und wo das Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ein Partner ist, das ist, dass da ein Instrument an Bord ist, was eine ganz besondere Zielsetzung hat. Und das ist, was Sie schon erwähnt haben, jetzt außer extrasolare Planeten zu untersuchen, also Planeten, die nicht um unsere Sonne kreisen, unsere eigenen Planeten wie Jupiter, Saturn, sondern ferne Planeten. Das ist eine Entdeckung, die wir so seit den letzten 20 Jahren gemacht haben, dass es eigentlich relativ normal ist, dass Sterne, die wir abends am Himmel sehen, von Planeten umgeben sind. Das haben die alten Griechen sich schon so gedacht. Also Epikur hat mal gesagt, jeder Stern hat wahrscheinlich Planeten wie unsere Erde. Aber es war natürlich nie bewiesen worden. Und jetzt ist es uns gelungen, in den letzten Jahrzehnten das zu machen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wie sind diese Welten beschaffen? Was haben die für Eigenschaften? Und das ist eine ganz schwierige Messung, die man da machen muss, weil eben die Sterne normalerweise diese relativ lichtschwachen Planeten überstrahlen. Und man muss jetzt diese Planeten von dem hellen Licht der Sterne trennen. Und da hat eben das Roman Space Telescope ein Instrument an Bord, an dem wir eben auch als wichtiger Partner hier aus Deutschland beteiligt sind, um das möglich zu machen.
Sie sind von der NASA praktisch mit ins Boot geholt worden. Sie haben aber auch eine entsprechende Expertise, denn Sie haben, glaube ich, wohl schon ganz hervorragende Arbeit auf dem Gebiet geleistet.
Genau, also wir sind letztendlich mit der NASA viele Jahre, Jahrzehnte zusammen schon im gleichen Boot bei solchen Satelliten. Es ist ja so, wenn man ein Instrument baut im Weltraum, das hat natürlich gewisse Randbedingungen, die man normalerweise am Boden ja nicht hat. Es muss zum einen natürlich sehr zuverlässig funktionieren, weil man kann ja nicht mehr später da einfach so ran und es reparieren. Zumal unsere Satelliten mittlerweile meistens gar nicht um die Erde kreisen, sondern so 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind. Und was in Instrumenten eben, vor allem wenn die sehr leistungsfähig sind, oft der Fall ist, dass man da eben irgendetwas verändern muss, dass man bestimmte Farbfilter in den Strahlengang fahren muss, dass man in dem Fall für Roman jetzt gewisse Koronographenmasken in den Strahlengang fahren muss. Das heißt, man muss was bewegen und solche Mechanismen, das sind eben optomechanische Gerätschaften, die man da braucht, da haben wir in Heidelberg eine ganz, ganz lange Erfahrung und sind da eben sehr gut. Und deswegen ist es dann so, dass uns die NASA bei solchen neuen Missionen, jetzt auch bei der nächsten Mission, die danach kommt, standardmäßig quasi fragt, ob wir da nicht Interesse haben, mitzumachen. Das hat natürlich auch den Charme und die Europäer machen das ja genauso oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass man eben bei solchen teuren Weltraummissionen gerne auch international zusammenarbeitet, einfach um diese Kosten zu verteilen, auch um das politisch natürlich irgendwo, sagen wir mal, abzusichern, zu unterstützen, wenn da mehrere Parteien mit dabei sind. Und die Wissenschaft ist natürlich weiterhin ja auch eine Sache, die man oft gerne weltweit zusammen macht. Und so kommen wir dazu, dass wir da öfters schon mitgearbeitet haben an solchen Missionen. Und in dem speziellen Fall sind wir jetzt eben dafür verantwortlich, 6 Einheiten zu liefern, die da ganz verschiedene optische Elemente mit hoher Präzision in den Strahlengang fahren. Und das ist eben immer eine sehr anspruchsvolle Sache, sowas zu bauen.
Da müssen wir noch mal größer ausholen, denn was stellt eigentlich dieses Teleskop dar?
Erstmal ist ein Teleskop ja immer dazu da, in der Astronomie Licht zu sammeln. Also wir sehen, wenn wir jetzt mit unseren Augen nachts den Himmel anschauen, dann sehen wir eben bei gutem, bei dunkler Nacht irgendwo, wenn man schön irgendwo draußen ist von den Städten, sieht man ja das Band der Milchstraße. Man sieht so am ganzen Himmel 6000 Sterne, weil eben die Pupille eben maximalen Durchmesser von 8 mm hat. Und da ist eben die Lichtmenge begrenzt, die da durchgeht. Wenn ich jetzt ein Teleskop habe, kann ich eben durch die Fläche des Teleskops sehr viel mehr Licht einsammeln und ich sehe viel schwächere Objekte. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum man überhaupt Teleskope baut. Dann ist es natürlich auch so, dass man scharfer sieht, weil eben das Licht ist ja eine Welle und diese Welle kann man durch einen Spiegel, durch eine Linse bündeln und die Auflösung, die Feinheit, die man am Himmel sieht, die hängt auch linear davon ab, wie groß der Spiegel ist. Das heißt, wenn ich jetzt eben ein Teleskop habe und das Teleskop jetzt von Roman hat 2,4 Meter Durchmesser, also 2400 Millimeter. Wenn ich das mit den 8 Millimetern der Pupille vergleiche, dann ist das ja 300 Mal so viel. Das heißt, man kann 300 Mal so feine Details auflösen wie unser Auge. Das sind die beiden Gründe, ein Teleskop zu bauen. Und jetzt ist es so, im Weltraum hat man eben jetzt den großen Vorteil, man hat jetzt nicht die Erdatmosphäre dazwischen, die erstens mal Licht absorbiert, auch gerade, sagen wir mal, wichtige Elemente und Moleküle wie zum Beispiel Wasser. Dampf, Wasser ist ja etwas, was auf der Erde sicher mit Leben auch in Zusammenhang ist. Ich meine, wir als Mensch brauchen sicher Wasser zum Überleben, viele andere Lebewesen auch. Und wenn man jetzt Wasser nachweisen will, dann muss man eigentlich über die Atmosphäre gehen. Sonst weiß ich nur das atmosphärische Wasser nach. Und deswegen geht man in den Weltraum, man hat natürlich auch keine Turbulenz in der Atmosphäre. Man kann noch scharfer sehen, man kann wirklich diese Beugungsgrenze, die man optisch, die hat ja mal Ernst Abbe, der ja auch in Jena natürlich da eine große Zeit hätte mit Zeiss zusammen, ja abgeleitet, dass man eben da eine Auflösungsgrenze hat und das kann man eben nur im Weltraum theoretisch erreichen. Und deswegen geht man in den Weltraum und hat da eben ungestörte Bedingungen für so ein großes Teleskop.
Sie erwähnten 2,4 Meter Durchmesser, also etwa Hubble-Dimension.
Ja, genau, es ist letztendlich vom Teleskop her ähnlich wie Hubble, aber es ist eben jetzt mit Instrumenten ausgestattet, die wir davor nicht hatten. Also ein Teleskop ist jetzt eins, es ist letztendlich, sagen wir mal, das optische System erstmal, was man immer braucht, um Daten aufzunehmen. Aber dann hängt es natürlich davon ab, was man jetzt mit dem Licht machen will. Normalerweise, wenn man jetzt eine Aufnahme macht, wie Sie das kennen vom James-Webb-Teleskop von Hubble. Da hängt letztendlich einfach eine Kamera dahinter. Die macht jetzt eben ein Bild von dem Licht, was durchs Teleskop fällt. Aber für diese Fragestellung, die wir vorher erwähnt haben, die extrasolaren Planeten, wo wir jetzt eben ein ganz schwaches Objekt neben einem ganz hellen Stern anschauen wollen, da brauchen wir jetzt eben ein spezielles Gerät. Und das ist ein sogenannter Koronograph. Der Name kommt daher, dass man mit solchen Systemen früher die Sonnenkorona beobachtet hat. Also die Korona der Sonne ist ja, die kennt man, wenn jemand mal eine Sonnenfinsternis gesehen hat, eine totale, dann kennt er das. Dann, wenn sich die helle Sonnenscheibe durch den Mond verfinstert, sieht man dann so einen Strahlenkranz um die Sonne herum. Das ist die Korona, das ist ganz heißes Gas, was eben um die Sonne sich befindet. Und das ist relativ lichtschwach gegenüber dieser gleißend hellen Sonne. Deswegen kann man das eigentlich nur bei einer Sonnenfinsternis beobachten oder eben mit einem speziellen Gerät. Und das ist entwickelt worden ja im frühen 20. Jahrhundert von einem Franzosen, Lyot, der eben so einen Koronographen gebaut hat. Und der sorgt letztendlich dafür, dass man eben das zentrale Licht des Sterns oder der Sonne in seinem Fall abblendet und abdeckt. Und genau sowas machen wir jetzt hier. Also es ist jetzt nicht die Sonne, sondern wir schauen jetzt wirklich auf einen Stern. Der ist natürlich jetzt erstmal gar nicht so hell für unsere Verhältnisse. Aber wenn ich jetzt quasi die Erde zum Beispiel neben so einem Stern abbilden will, dann ist die eben noch 1 Milliarde Mal oder 10 Milliarden Mal lichtschwächer. Und ich habe keine Chance, das neben diesem hellen Licht und dem Streulicht von diesem Stern zu sehen und muss jetzt mit optischen Tricks arbeiten. Und dieser Koronograph, der ist jetzt so aufgebaut, dass das Licht durch das Teleskop kommt und jetzt aber eben nicht wie normal durch die Optik ganz scharf gebündelt wird. Man will ja natürlich normalerweise einen ganz hellen, scharfen Lichtpunkt haben, sondern genau das will man in dem Fall nicht haben. Und man will, dass das Licht jetzt nicht im Zentrum landet, sondern verteilt wird, dass man eben den Hintergrund quasi von diesem Licht verteilt und dadurch eben jetzt ganz schwache Objekte herauskitzeln kann aus diesem Hintergrund. Und dafür ist dieses Instrument ausgelegt. Und es gab schon davor solche Koronographen, auch beim James-Webb-Teleskop. Aber die sind eben nicht so leistungsfähig. Die sind relativ einfach aufgebaut. Das Besondere bei dem Instrument, beim Roman-Koronographen ist, dass jetzt erstmal, bevor man überhaupt diese Korrektur durchführt, man das einfallende Licht perfekt gerade bekommen muss. Also das Licht von so einem ganz entfernten Stern ist ja letztendlich so eine Wellenfront, kann man sich vorstellen, eine ebene Welle, die da einfällt. Die wird aber jetzt natürlich durch das Teleskop selbst und durch irgendwelche Effekte am Ende immer noch ein bisschen gestört. Und das muss man erstmal alles gerade bügeln wieder, also im wahrsten Sinne des Wortes gerade bügeln, dass eben in dem Instrument dann wirklich die Wellenfront wieder eine ebene Welle ist. Und nur dann kann man eben diese theoretischen Effekte dieser Beugungsoptik ausnutzen. Also wenn ich vorstelle, ich will da jetzt einen Stern 10 Milliarden Mal lichtschwächer machen, also das Licht quasi auf so einem Level wegbekommen, dann muss eben auch die Wellenfront auf einem Level von 10 Milliardstel genau sein. Und es sind dann am Ende eben Genauigkeiten von Pikometern, mit denen man diese Wellenfront bearbeiten muss. Also es ist wirklich ganz Hochleistungsoptik, die man da betreibt. Und da ist eben ein sehr leistungsfähiges System an Bord, was erstmal analysiert, wie jetzt diese Wellenfront des Sterns, wie gesagt, erstmal deformiert ist und der wird dann korrigiert. Und dann kann man eben auf die Suche gehen nach diesem schwachen Lichtpünktchen daneben, was dann eben die Erde zum Beispiel ist. Also stellen Sie sich vor, Sie schauen die Erde an von draußen, von dem nächsten Stern von der Sonne, von Proxima Centauri zum Beispiel. Und da sehen Sie halt nur die Sonne und da sehen Sie die Erde, würden Sie niemals sehen. Und da müssen Sie jetzt eben wirklich ganz, ganz große Tricks wie so einen anwenden, um dieses Licht, das schwache Licht der Erde sichtbar zu machen.
Jetzt stelle ich mir vor, das Gerät wird bei Ihnen gebaut im Labor und das muss aber dann ins All transportiert werden. Die ganzen Erschütterungen, die ganzen Vibrationen und so weiter, das ist doch eine hochkomplexe Geschichte, die Sie da in den Griff kriegen müssen.
Genau, deswegen dauert natürlich so eine Entwicklung für so ein Weltrauminstrument lange. Also in dem Fall sind wir zum Beispiel von der NASA eingeladen worden, das war im Jahr 2015. Wir haben am Ende dann die Geräte geliefert. Also wir haben ja auch nicht das ganze Instrument geliefert. Das Instrument können Sie sich vorstellen, das hat so eine Dimension von 1,50 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter. Das ist ein richtig großes Gerät. Und wir haben eben da 6 Einheiten geliefert, die eher so groß sind wie, sage ich jetzt mal, ein Telefon, natürlich hochkomplex. Und das Entwicklung hat quasi 7 Jahre gedauert. Das geht natürlich bei der Weltraumfahrt immer damit los, dass man natürlich erstmal genau definieren muss, wie Sie sagen, was die Umgebungsbedingungen sind, was leitet der Raketenstart zum Beispiel an Vibrationen ein. Dann gibt es da oben natürlich im Weltall Strahlung, die eine Rolle spielt, die eben Effekte auf elektronische Bauteile hat. Dann ist natürlich alles im Vakuum. Dann ist es in dem speziellen Fall so, dass es eben äußerst stabil sein muss. Also es muss quasi, um diese enorme 10 hoch minus 10 Genauigkeit, also dieses 10 Milliardstel zu erreichen, extrem stabil mechanisch sein. Und also wie stabil kann ich Ihnen im Vergleich ganz gut erzählen? Das ist quasi eine gegen Verkippung muss dieses System auf 40 Millibogensekunden, das ist ja ein kleiner Winkel, genau sein. Und aber 40 Millibogensekunden, das ist gerade der Winkeldurchmesser, der ein Mensch hat in Los Angeles von Deutschland aus gesehen. Also wenn ich von Heidelberg nach Los Angeles schauen würde, um die Erdkrümmung herum, das sind 10.000 Kilometer. Und dann muss quasi die Sichtlinie dieses Spiegels, den wir da zum Beispiel drauf haben, so stabil sein, dass der dann immer entweder auf den Kopf oder auf den Fuß des Menschen, aber nie eben außerhalb deutet. Also ist ein ganz kleiner Winkel. Und das kann man natürlich erstens mal natürlich nur erreichen, indem man sich das jetzt wirklich ganz clever, sagen wir mal, überlegt, mit welchen Materialien, wie man das genau erstmal von einem mechanischen Design bewerkstelligt. Dann muss man es natürlich aufbauen und dann eben aber auch testen. Und das ist auch ein ganz großer Zeitfaktor immer, dass ich jetzt eben, wie Sie gesagt haben, so ein Raketenstart, der muss immer simuliert werden. Man hat dafür dann so etwas wie ein Rütteltisch, ein Vibrationsteststand, wo man jetzt eben das Gerät dann draufbaut und wo man es dann mit genau den Schüttellasten aussetzt, die man dann auf der Rakete sieht. Und die sind teilweise wirklich beachtlich. Also man kennt ja so den Ausdruck der Gs, ein G ist die schwere Beschleunigung an der Erde und die macht ja unsere Masse. Also wenn wir jetzt irgendwie 70 oder 80 Kilo wiegen, dann kommt es eben durch die einfache Erdbeschleunigung. Und jetzt ist es so, dass eben durch die Vibration, und es gibt dann auch Resonanzen, gibt es dann eben teilweise Beschleunigungswerte, die gehen bis zu 60, 70 G hoch. Also da werden dann Dinge, wenn jetzt der Mechanismus zum Beispiel ein Kilo wiegt, hat er dann letztendlich intern ein Gewicht von 60, 70 Kilo. Und das muss natürlich alles so ausgelegt sein, dass es dann trotzdem das erstmal nicht bricht und dann aber trotzdem auch die Genauigkeit danach halt auch hat. Und das ist natürlich eine langwierige Aufgabe und die natürlich auch mit sehr viel Erfahrung einhergeht und mit viel Rechnerei, mit viel Simulationen. Also der eigentliche Bau dieser Flughardware, wie wir dann sagen, also wirklich die Geräte, die dann ins All geschossen werden, der ist dann wirklich das Ende einer Kette. Also das waren dann von den 7 Jahren vielleicht das letzte Jahr letztendlich, wo dann wirklich das Eigentliche gebaut wurde. Der Rest davor war wirklich die ganze Testerei. Man baut dann meistens ein Modell auf, was genau identisch ist mit dem Flugmodell, das Qualifikationsmodell. Und das wird dann sozusagen getestet, sieht all diese Belastungen, teilweise sogar natürlich mit Sicherheitsfaktoren, um sich da ganz sicher sein zu können, dass nichts passiert. Und das ist eben natürlich mal ein ganz großer Zeitfaktor.
Nun, Sie haben geschrieben, auf dem Weg zur Entdeckung einer zweiten Erde. Das ist also die Vorstufe dazu. Wir finden also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht gleich mit dieser Mission eine Schwester im All.
Genau, also das Problem ist eben natürlich, jetzt, ich habe vorher gesagt, dass eben, sagen wir mal, jeder Stern Planeten hat. Und es ist wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch so, dass wirklich die allermeisten Sterne Planeten haben. Aber eine Entdeckung zum Beispiel, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, ist, dass viele von diesen Planeten gar nicht so sind wie bei uns in unserem Planetensystem. Also wir sind ja bei uns gewohnt, man hat die Sonne, dann hat man erstmal diese 4 Gesteinsplaneten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Die sind ja relativ klein, sind aus Gestein. Und dann weiter außen kommen dann eben große Gasplaneten wie der Jupiter, der Saturn, Neptun, Uranus, und das ist teilweise ganz anders. Also die ersten Planeten, die man eben entdeckt hat, auch weil sie eben so einfach zu entdecken sind, waren eben riesige Gasplaneten, die ganz nah bei einer Sonne sind. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, wir haben jetzt irgendwie den Jupiter auf einer Merkurbahn. Der ist natürlich dann total heiß, weil er eben so nah an diesem Stern richtig gebraten wird. Da ist natürlich kein Leben möglich. Der hat dann irgendwie 1500 Grad Oberflächentemperatur und es ist völlig undenkbar, dass da jetzt irgendwie sowas wie ein Mensch leben würde. Deswegen heißt es nicht automatisch, dass ein Stern auch einen erdähnlichen Planeten hat. Und da kommt eben jetzt das Problem dazu. Das heißt, im Mittel muss man jetzt natürlich jetzt nicht vielleicht zum nächsten Stern gehen, sondern man muss vielleicht erstmal auch einen Stern finden, der auch ein paar Lichtjahre weiter weg ist. Und dann ist natürlich so, wenn ich weiter von der Erde weg bin, dann waren natürlich die Sterne schwächer. Das ist ganz klar. Eine Lichtquelle, die ich weiter wegsetze, wenn ich die jetzt irgendwo doppelt so weit wegsetze, dann ist natürlich dann die Intensität ein Viertel nur noch. Und da braucht man eben ein großes Teleskop, um dann möglicherweise mit großer Sicherheit auch mal einen Stern zu haben, wo man so eine Erde sehen würde. Also man würde mit dem Roman-Teleskop das eigentlich nachweisen können, wenn jetzt quasi eine Erde um den nächsten Stern, um Proxima Centauri, wenn da eine Erde wäre, dann wäre das unter Umständen möglich, wenn es ein sonnenähnlicher Stern wäre. Aber im Mittel sind dann die eben doch weiter weg und da braucht man einfach ein größeres Teleskop. Und das ist so, was wir da mit dieser Unterzeile ansprechen wollten. Das Instrument ist letztendlich das Gleiche. Also mit diesem Instrument, was wir jetzt bauen für das Roman-Teleskop, das ist so leistungsfähig, dass es diesen Abschwächungsfaktor erreicht. Das könnte dann so eine zweite Erde nachweisen, aber man muss es halt hinter einem System haben, was dementsprechend viel Licht einsammelt. Und so ist es auch angedacht letztendlich, dass eben die NASA das Instrument im Wesentlichen jetzt baut als eine Demonstration, dass die Technologie dann sozusagen da ist für eine noch größere Mission in der Zukunft. Also das James-Webb-Teleskop ist ja momentan größte Weltraumteleskop mit 6,5 Meter. Es ist auch ein bisschen für andere Zielsetzungen gebaut worden. Es ist ein Infrarotteleskop, was eben auch früh ins Universum schauen soll. Es ist gar nicht so sehr in Richtung Exoplaneten entwickelt worden. Die gab es damals übrigens noch gar nicht. Also als man das James-Webb-Teleskop Mitte der 90er Jahre wirklich so als Mission aufgesetzt hat, da hat man eigentlich dieses ganze Wissen, von dem ich jetzt rede, noch gar nicht gehabt. Es war wirklich eine Entdeckung der letzten 20 Jahre, dass man jetzt diese ganzen extrasolaren Planeten entdeckt hat. Und irgendwann natürlich bei der NASA ist es auch schon so programmatisch, sage ich jetzt mal, eingeplant, dass man eben als nächste große Mission irgendwann mal wieder so ein richtig großes optisches Teleskop bauen will mit 6-8 Metern Durchmesser, was dann eben so einen Planeten anschauen könnte. Und dann hat man eben dieses Instrument zumindest schon mal getestet, gesichert. Weil es ist halt immer so im Weltraum, auch wenn man jetzt neue Technologie einsetzt, dann ist es teilweise gar nicht so, ja, so einfach, weil man eben erstmal natürlich dann sicher sein muss, dass die funktioniert. Und man will dann nicht in einer neuen Mission alles neu machen. Also wenn da jetzt zum Beispiel das Teleskop schon bahnbrechend neu ist und groß ist, dann will man eben zumindest bei den Instrumenten auf was aufbauen, was man eben schon beherrscht.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wann soll das Teleskop auf Reisen gehen?
Also erstmal unser Teleskop, das Roman Space Telescope, das ist im Moment ganz gut, kommt ganz gut voran. Also der Starttermin, auf den wir hinarbeiten, ist Oktober 2026. Also das ist ein bisschen mehr als 2 Jahre. Das ist natürlich jetzt eine tolle Sache. Und da arbeitet die NASA auch wirklich mit Hochdruck dran, weil so eine Startverzögerung, die kostet sich immer auch viel Geld. Man muss das ganze Team da weiter am Leben halten, muss es bezahlen. Also ich denke, das sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus, dass es da zu einem Start kommt, Ende 2026. Und dann wird dann eben relativ schnell auch das Teleskop dann in Betrieb genommen, wird dann auch der Koronograph in Betrieb genommen. Und dann waren wir sicher im Jahr 2027, in der ersten Hälfte, sagen wir mal, von 2027, waren wir da erste Daten bekommen. Da wird man wahnsinnig viel entdecken. Also ich meine, es ist nicht nur so, dass es natürlich, klar, diese zweite Erde ist natürlich, es geht uns Astronomen so, es geht aber auch sicher der Öffentlichkeit so. Das ist halt natürlich eine ganz fantastische Frage, auch sowas nachzuweisen eventuell mal, dass es da einen Planet gibt, der möglicherweise sogar Lebensformen drauf hat, wo man irgendwo einen chemischen Nachweis führen kann, dass da zum Beispiel Moleküle in der Atmosphäre sind, die man sich nur durch Leben erklären kann. Das ist bei der Erde ja zum Beispiel auch so, dass man zum Beispiel Ozon, was ja jetzt immer wieder abgebaut wird, wenn man das jetzt nicht sozusagen auch mit biologischen Prozessen nachliefert, ist es schwierig zu erklären, die Menge von Ozon in unserer Atmosphäre. Und sowas könnte man eben dann führen. Aber davon abgesehen ist es halt so, was ich vorher auch kurz erwähnte, dass eben man erstmal verstehen muss, auch wir sind da so drauf wie alte Zoologen, die letztendlich zum ersten Mal Katalog geführt haben, was gibt denn alles für Lebewesen auf der Erde? Oder als Humboldt seine Entdeckungsreisen um die Welt gemacht hat und dann geschaut hat, was gibt's da für Tiere überall? Und ich meine, so ist es auch bei den Planetensystemen. Wir wissen momentan gar nicht so richtig, was gibt's da überhaupt alles draußen für Planeten? Da sind auch sicher welche dabei, die äußerst spannend sind, die keine Lebewesen haben, aber dafür aus anderen Aspekten her sehr spannend und interessant sind. Und das wird man auf jeden Fall mit Roman erreichen können, dass man eben in diese neuen Welten eine neue Sicht bringt und einen Katalog und von Eigenschaften aufbaut. Und der macht es natürlich dann auch viel einfacher, dann später, sagen wir mal, die Spreu vom Weizen zu trennen und dann eben jetzt zu sehen, worauf man genau achten muss, wenn man jetzt sowas wie einen belebten Planeten finden will. Also das wird im Prinzip dann, ja, durchaus schon relativ bald passieren.
Ich hoffe, wir können das noch einige Zeit verfolgen und bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Oliver Krause, den Projektverantwortlichen für dieses entsprechende Instrument und der Leitung der Infrarot-Weltraumastronomie beim Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne, Herr Höhner. Danke, tschüss.
Zurzeit befindet sich die 75. Stammbesatzung mit 7 Crewmitgliedern auf der Internationalen Raumstation. Hierzu bin ich verbunden mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Ja, 7 Menschen sind an Bord, arbeiten und so weiter. Wer sind die 7 Besatzungsmitglieder? Und es steht ja ein Besatzungswechsel vor der Tür auf amerikanischer Seite. Und da gibt es, glaube ich, wohl Probleme.
Ja, kommen wir erst zur Besatzung der Internationalen Raumstation. Das ist auf russischer Seite mit dem Raumschiff Soyuz MS-29 Pyotr Dubrov, Anna Kikina und Anil Menon aus den USA. Mit der Crew-12, das ist die Dragon-Kapsel, das ist Jessica Meyer, Christopher Hathaway, Sophie Arnaud, die europäische ESA-Astronautin aus Frankreich, und Andrei Fedyaev für die russische Raumfahrtbehörde. Die sind also an Bord. Es sollte einen Besatzungswechsel geben. Am 15. September etwa sollte das neue Raumschiff, die Crew-13, Dragon-Kapsel an der Internationalen Station festmachen. Das ist verschoben worden. Grund hierfür ist ein Leck, das am 30. August festgestellt wurde im Oxidatorsystem des Antriebs der Kapsel. Es handelt sich hier um die neueste Kapsel, die Grace, und das wäre die C-213, der zweite Einsatz. Ich glaube nicht, dass man die Kapsel tauschen wird, aber es sieht so aus, dass erst im Oktober der Start erfolgen kann. Das ist höchstwahrscheinlich für die Crew-12 kein großes Problem. Wir hatten ja schon mal eine Mission, die 240 Tage gedauert hat, und Crew-12 wäre am 11. Oktober dann bei dieser 240-Tage-Marke. Und wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlich darüber berichten, wie es jetzt weitergeht mit dem Crew-Austausch.
Nun gab es einige Ausstiege auf der Raumstation, die immer wieder einen Höhepunkt darstellen. Neben der Wartung und der eigentlichen Forschung sind das ja sozusagen die Highlights, wenn nicht gerade Crew-Austausche sind. Um was ging es bei dieser Ausstiegsaktion, oder es waren ja mehrere?
Es waren mehrere. Am 6. August der erste Ausstieg auf amerikanischer Seite aus der ISS, das 96. IWE. Jessica Meyer und Anil Menon waren ausgestiegen, 6 Stunden 27 Minuten. Und es ging um die Vorbereitung der Installation einer neuen Solarzellanlage der IROSA, was später in diesem Jahr erfolgen soll. Am 18. August ein weiterer Ausstieg. Wieder die beiden, Jessica Meyer und Anil Menon, 6 Stunden 23 Minuten, wenige Minuten kürzer als der erste Ausstieg. Dabei ging es um die Vorbereitung der Installation einer weiteren Solarzellenanlage, IROSA, das später in diesem Jahr noch erfolgen soll. Am 25.08. dann ein weiterer Ausstieg. Dabei ging es um die Installation einer neuen Ku-Band-Kommunikationsantenne, die sollte also ausgetauscht werden, sowie die Inspektion der Raumstation, diesmal 6 Stunden 30 Minuten, die Französin Sophie Arnaud und Anil Menon. Und dann am 1. September ein weiteres IWI, das ist dann auf amerikanischer Seite aus der ISS ausgestiegen, der 99. Ausstieg insgesamt für die ISS. Der 284. Ausstieg, hierbei sind natürlich die ganzen Shuttle-Missionen mitgerechnet. Jessica Meyer und Sophie Arnaud, also eine reine Frauen-IWE, 6 Stunden 49 Minuten. Es ging um den Austausch einiger Geräte, einer Kamera zum Beispiel, ein Retroreflektor sollte neu justiert werden, und am Alpha-Magnetik-Spektrometer sind Arbeiten ausgeführt worden. Das waren die Ausstiege aus der ISS.
Was kommt als nächstes auf die Crew zu?
Kurz einen Rückblick. Am 27. August gab es eine Anhebung der Raumstation. Das haben wir ja des Öfteren. Und zwar diesmal mit den Triebwerken des Cygnus-Transporters. Und die brannten 1243 Sekunden, wodurch die Station um einige Kilometer angehoben wurde. Das Highlight des Monats September, wenn wir mal von dem Crew-Austausch ausgehen, dass der erst im Oktober ist, ist der Austausch eines russischen Transportraumschiffes. Am 7. September wird der alte Transporter MS-33 vom Poisk-Modul abgekoppelt. Am 9. September soll dann MS-35 starten und nach 2 Tagen Überflug am 11. September an Poisk festmachen, um die Station wieder zu versorgen.
Soweit zur Internationalen Raumstation. Kommen wir zur chinesischen Raumstation. Dort arbeiten ja 3 Menschen an Bord.
Ja, das sind Zhu Yangzhu, Zhang-Ziyang und Li Jia-Jing. Das ist im Prinzip so, wie bei der Internationalen Raumstation Highlight war, der Ausstieg am 28. August, und zwar von Zhuyangzhou und Zhang-Ziyang für 5 Stunden und 30 Minuten. Hier ging es um die Überprüfung der Solarzellenanlage des Orbitalkomplexes und um die weitere Installierung von Schutzschilden gegen Mikrometeoriten und Kleinteile, die die Station ja treffen können, um die Außenhaut zu schützen. Das macht man mit Regelmäßigkeit dieser Station. Es werden diese Schutzschilde immer mit den Transportraumschiffen angeliefert. Am 23. November soll ja dann das nächste Raumschiff starten, mit an Bord ein pakistanischer Astronaut, der einen Kurzzeitflug machen wird. Und daraus folgt, dass der wieder mit dem alten Raumschiff dann zurückkehren muss und ein Besatzungsmitglied ja dann einen Einjahresflug machen wird. Ein neuer Rekord dann für China. Und bis heute steht nicht fest, wer dieser drei Besatzungsmitglieder das machen wird. Man sagt nämlich ganz klar, wir richten uns danach, welches Besatzungsmitglied am fittesten ist, am gesündesten und die Ausdauer bringt, auch noch ein weiteres halbes Jahr im All zu bleiben. Und wir werden dann natürlich ausführlich darüber berichten.
Soweit der Herr Fellenberg zu den beiden Raumstationen, den wir gleich wieder hören im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen jetzt zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Zeitraum Juli 2026 stattgefunden haben. Das war wieder eine ganz schöne Menge. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen in der Leitung. Herr Fellenberg, wie sah das im Einzelnen aus?
Also wir hatten insgesamt 26 Starts, also nicht ganz so viele. Dabei sind 426 Satelliten ins All gelangt. Das ist so die Zahl des Gesicherten, weil bei einer Transportermission nicht ganz sicher ist, wie viele Satelliten eigentlich insgesamt dabei waren. Ganze 12 Starts davon mit der Falcon 9, wobei bis auf eine Rakete alle Stufen wieder zur Erde zurückgekehrt sind. Zu der anderen kommen wir dann noch. 9 Starts in China und bemerkenswert, es sind 2 neue Raketen zum Einsatz gekommen. Beginnen wir nun mit den Starts. Am 1. Juli der Start einer Changzheng 4B-Trägerrakete in Yiuquan in China also mit dem Satelliten Haiyang 2E. Das ist ein SAR-Radar-Ozeanographie- und Klimaüberwachungssatellit, der auch Ozean 205 genannt wird. Am 2. Juli der erste Starlink-Start G1746 an Bord einer Falcon 9-Rakete in Vandenberg, 24 Satelliten an Bord. Am 2. Juli ein weiterer Start, und zwar eine Atlas V 551 Trägerrakete in Cape Canaveral, Amazon LA08. Das sind 29 Kuiper-Internet-Satelliten des Amazon-Konzerns. Es ist der letzte Start in dieser Serie an Bord einer Atlas-Trägerrakete. Am 3. Juli ein ganz besonderer Start von einem Flugzeug aus, von einer L-1011 Stargazer, eine Pegasus-Rakete XL. Der Start des Flugzeuges erfolgte in Kwajalein, also im Pazifik, an Bord der Satellit Link. Das ist eine Rettungsmission aus den USA für den SWIFT-Astronomie-Satelliten. Es ist eine Kopplung geplant. Und dann soll die Bahn angehoben werden. Der Satellit selbst hat jetzt eine Masse von 350 Kilogramm und es ist vermutlich der letzte Start einer Pegasus-Rakete gewesen. Am 4. Juli in China in Taiwan an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete eine weitere Qianfan-Mission, die 13A bis R18 Einsatzsatelliten des Space Sail Polar Internetnetzes in China. Am 5. Juli wieder ein Starlink-Start, G1050, ein Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 29 Satelliten an Bord. gefolgt am 5. Juli, also an diesem Tag, mit einer weiteren Tianfan-Mission 15A bis C an Bord einer Shangcheng 8A-Trägerrakete in Wenchang mit 20 Einsatzsatelliten. Am 7. Juli schon die erwähnte Transportermission, die Nummer 17 an Bord einer Falcon-Trägerrakete in Vandenberg. Und zwar hat es bei diesen Missionen ja auf sich, dass sehr viele kleine Satelliten ins All gebracht werden. Hier sind es vermutlich 80 Satelliten gewesen und die stammen aus den USA, aus Bulgarien, aus Israel, Frankreich, Südkorea, Australien, Deutschland, Spanien, Japan, Griechenland, Finnland, Italien, Tschechien, Taiwan, der Slowakei, Kanada, der Türkei, Polen, Chile, der Vereinigten Arabischen Emiraten und von der ESA. Alle Satelliten konnten erfolgreich ausgesetzt werden. Am 9. Juli ein weiterer Starlink-Start, G1042 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 29 Satelliten. Am 10. Juli ein Start einer Changzheng 10B-Trägerrakete in Wenchang in China an Bord Hulian Wang, zwei Satelliten. Es ist eine Testmission für dieses Internet-Satellitennetz. Der erste Satellit wurde auch Changxing 26 genannt und der zweite Satellit ist lediglich ein Dummy. Es handelt sich um den Erststart der CZ-10B und erstmals konnte eine Grundstufe einer chinesischen Trägerrakete wieder sicher zur Erde zurückgebracht werden, und zwar auf ein Schiff, wo es mit Seilen aufgefangen und gesichert wurde und dann an Land gebracht werden konnte. Am 11. Juli ein weiterer Starlink-Start, G1748, eine Falcon-Rakete in Vandenberg, 24 Satelliten an Bord. Am 14. Juli ein weiterer Starlink-Start, G1514, an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 27 Satelliten an Bord. Und alle guten Dinge sind drei. Am 14. Juli noch ein Starlink-Start, G1045. An Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 29 Satelliten an Bord. Einer der wichtigsten Starts des Monats am 14. Juli in Baikonur an Bord einer Soyuz-4-1A-Trägerrakete Soyuz MS-29, der bemannte Zubringer zur ISS. Kopplung erfolgte bereits nach 3 Stunden und 5 Minuten am Prichal-Modul. Kommandant Piotr Dubrov, Bordingenieur 1 Anna Kikina und Bordingenieur 2 Anil Menon aus den USA. Am 16. Juli ein weiterer Start einer Falcon-Trägerrakete in Vandenberg. An Bord 21 militärische Tracking-Satelliten der Serie STA-T1LE in dem Fall. Die Satelliten stammen von Yorik Space und gelten als wichtiger Bestandteil eines großen Systems von Satelliten des amerikanischen Militärs und sie haben die Bezeichnung Praetorian 501 bis 521 erhalten. Am 10. Juli dann ein Start einer weiteren neuen Trägerrakete und zwar der ersten in Indien entwickelten privaten Trägerrakete einer Vikram 1 und der Start erfolgte im Raumfahrtzentrum Sriharikota. An Bord befanden sich zwei Satelliten, die ausgesetzt wurden. Scope, das ist ein Technologiesatellit des Raketenherstellers Skyroad, und Solaris ist eine Technologieerprobungsmission von Graha Space, ein kleiner 1U-Kubsat, beide Satelliten also aus Indien. Dazu kommt, dass 5 Experimente auf der Oberstufe, auf der Buxierstufe der Rakete sind, also auf der OAM wird diese Stufe genannt. Und diese Experimente werden auch über einige Tage hinweg ausgeführt. Am 19. Juli der Start der Rasviet-Satelliten 317 bis 32 an Bord einer Soyuz 2-1B-Trägerrakete in Plesetsk. Das sind 60 Einsatzsatelliten des Internet-Satellitennetzes von Bureau 1440, ähnlich den amerikanischen Starlink-Satelliten. Möglicherweise ist ein weiterer OBZP-Satellit an Bord, ein Objekt S, das etwas später erst registriert wurde. Beim ersten Einsatzstart dieser Rasviet-Satelliten war ein solcher Satellit zusätzlich dabei. Am 21. Juli ein weiterer Starlink-Start, G1739 an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 24 Satelliten. Eine interessante Falcon-Mission begann am 21. Juli mit dem Start in Cape Canaveral und zwar MRV-1. Das ist ein Test für eine Einsatzverlängerung von Geosatelliten. Der Satellit hat eine Masse von etwa 3 Tonnen, besitzt Greifarme zum Ansetzen an Zielsatelliten, um deren Lebensdauer dann zu verlängern. Die Einsatzdauer dieses Satelliten von Space Logistics beträgt 4 Jahre mit dabei. 3 sogenannte MEP-Satelliten von je 400 Kilogramm. Das sind kleinere Satelliten, die ebenfalls an Geosatelliten angedockt werden können. Ziel sind 2 Internetsatelliten und ein Optus-Satellit, um deren Lebensdauer dann zu verlängern. Hier ist die Erststufe, die ihren 32. Einsatz hatte, nicht mehr zu erlangen.